die, wenn sie einsetzt und hilft, Krishna-bewusste Erkenntnis zu machen. Prinzipien sind in dieser Welt wie Naturgesetze, an die wir uns halten müssen, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Wenn wir sie brechen, zerschellen wir an ihnen. Unsere materialistische Gesellschaft zum Beispiel geht von einem falschen Prinzip aus, nämlich wir nehmen uns von dieser Welt so viel wie möglich, um glücklich zu werden. Mit diesem falschen Prinzip, was kein kosmisches Gesetz ist, sondern ein Hirngespinst, hat sich die Gesellschaft in unglaubliche Schwierigkeiten gebracht, ökologisch und ökonomisch und auch zwischenmenschlich. Ein Prinzip, wie es in unserer vedischen Gesellschaft hochkommt, ist das Prinzip, dass wir etwas geben, dass wir Gebende sind. Nicht nur Spenden, Dan, sondern auch Service zu Krishna zum Beispiel. Und es ist wichtiger, in unserem Leben dieses spirituelle Prinzip aufrechtzuerhalten, ein Dienender zu sein und ein Gebender zu sein in Beziehung zu Gott, als ein Nehmender. Das ist, was ich mit Prinzip meine. Ein spirituelles Prinzip, also eine starke Gesetzmäßigkeit, die uns hilft, unser spirituelles Leben erfolgreich auszuüben. Die drei Prinzipien, um die es geht in den Bhakti-Sangha-Treffen, sind zunächst einmal, dass jeder ihr spirituelles Leben nähert. Um das spirituelle Leben zu nähren, sind, wie es Chaitanya Mahaprabhu und klar macht, Krishna Katar, hören von Krishna Katar, nötig und auch das Singen des Heiligen Namens. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, ohne das Bhakti Sangha nicht denkbar wäre. Ich hatte vor ein paar Tagen eine kleine Vorlesung in Trier gehabt und da waren verschiedene ganz sogar neue Leute vor mir sitzen gehabt und die haben dann gefragt, was können wir tun, um auch an dieses wunderbare Krishna-Bewusstsein heranzukommen. Die erste Antwort war, weil du musst das Krishna-Bewusstsein, was du in dir hast, was in Samenform der da ist, in uns schwebt, wie wir nicht sofort nähren. Nicht das erste Prinzip, nähren. Das zweite Prinzip in Bhakti Sangha ist, dass eine bestimmte Mentalität kultiviert werden soll. Mentalität ist es, dass wir Diener sind, ein Diener Krishna oder eine Dienerin Krishna. Und das dritte Prinzip ist, dass wir das Krishna-Bewusstsein so weit, wie wir es verstanden haben, weitergeben. Wenn ihr Bhakti Sangha ernsthaft leben möchtet, ist es wichtig, dass ihr euch zu jeder Zeit bewusst seid über diese drei Prinzipien, die ihr immer dann, wenn sie anwendbar sind, auch zur Anwendung bringt. Krishna-Bewusstsein des Einzelnen soll genährt werden, übrigens auch euer eigenes Krishna-Bewusstsein. Jeder Einzelne oder jede Einzelne sollte die Hilfe kriegen, dass er oder sie sich als ein Diener sehen kann, den Krishna und den Vaishnavas. Und das letzte Prinzip ist, dass sich das eigene Krishna-Bewusstsein dann nähren kann, wenn man es weitergibt. Das sind drei wichtige Prinzipien. Immer wenn man eine Bemühung anfängt und man weiß nichts von den Prinzipien, dann wird diese Bemühung unerfolgreich sein. Wenn wir zum Beispiel versuchen, spirituelles Leben zu praktizieren und immer Fleisch essen, das wird nicht klappen. Wenn wir versuchen, etwas zu lernen in unserem Leben und einfach immer nur, wenn immer schwierig wird, davonlaufen, werden wir aus dem Leben nichts lernen können. Auch beim Bhakti Sangha oder beim spirituellen Leben. Wir müssen es lernen, von diesen Prinzipien zu Kenntnis zu haben, sodass wir uns dann in diesem Programm richtig bewegen können. Das Allerwichtigste, ich möchte über die ersten beiden Prinzipien nicht sprechen, weil sie so selbstverständlich für die meisten von euch geworden sind, dass sie sich selber erklären können, warum es wichtig ist, das Krishna-Bewusstsein täglich zu nähren und warum es wichtig ist, einen Dienst für Krishna zu tun. Ich habe
darüber möchte ich nicht sprechen, das hat jeder bestimmt bis jetzt verstanden. Aber ich möchte über das dritte Prinzip sprechen, ganz kurz bevor wir anfangen, nämlich, dass es wichtig ist, das Krishna-Bewusstsein weiterzugeben. Bisher war in unserer Bewegung das Prinzip so, dass nur ältere Devotees sprechen. Ich habe heute einen Anruf bekommen von einer Mitarbeiterin, also Devotee, die im Krishna Connection Team arbeitet, und sie hatte gesagt, kannst du in Gurkhundi nicht an der Danksagung der Gemeindemitglieder kurz über jedes Gemeindemitglied etwas sagen? Da habe ich gesagt, du, ich kenne nicht alle die Gemeindemitglieder mehr, ich bin jetzt so viel unterwegs, ihr kennt die viel besser im Heidelberg. Das ist für mich sehr ungewohnt, vor vielen Leuten zu sprechen. Das machst du doch so gut mit deiner netten, mit deiner Art. Ich habe ihr gesagt, du, das ist nicht das Prinzip von unserer ganzen Bemühung. Bhakti Sangha ist das Prinzip so, dass jeder ein Prediger ist. Jede ist eine Predigerin. Wir alle haben etwas verwirklicht und das können wir weitergeben zu anderen. Und es ist wichtig, dass gleich von Anfang an das gemacht wird. Denn jetzt hört das Erstaunliche von Chaitanya Mahaprabhus Bewegung. Chaitanya Mahaprabhus Bewegung ist eine Predigerbewegung und möglichst schnell sollte jeder und jede da reinkommen. Denn da kriegt man das Leben. Erinnert euch bitte, ich möchte ein Beispiel geben von unserem Ram Gopal. Als er einen Unfall hatte, in dem Vasalparteil-Sache da, wurde er eingeliefert in ein Krankenhaus und hat mit schweren Verbrennungen, ich glaube, zweiten und dritten Tages sogar, nicht? Und hat dann einfach im Krankenhaus vom Krankenbett aus so auf die natürliche Art und Weise, die einem nordischen Jungen zu eigen ist, dann Krishna-Bewusstsein an die Krankenschwestern und Pfleger gegeben, nicht? Und die wurde sogar eingebunden, Vegetarier, also die rufen uns an im Abenteuer. Also das hat einen guten Eindruck hinterlassen. Nicht? In dieser Tätigkeit des Weitergehens hast du vielleicht gemerkt, wie du plötzlich auch dein Leid überwinden konntest. Du lagst da mit zweiten Verbrennung, aber hast die Energie gespürt, die plötzlich kam, als du etwas weitergegeben hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Da müssen wir die jungen Devotees sofort einbeziehen. Auch ihr jungen Devotees, die hat bestimmt gemerkt, wenn man sich dann hinsetzt und einfach kehrt dann nach, ist plötzlich Leute von meinem Rat, wo es Barmherzigkeit durch einen durch gegenwärtig. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich weiß, zu meiner Zeit, ich war als junger Bhakta auch sehr predigerbedürftig und also erstmal das gut zu mir gepredigt wurde, aber das ist danach selber da. Kann ich mich noch daran erinnern, ich war in London und habe viel gepredigt und alle die Devotees haben immer gesagt, predige nicht, du weißt nicht. Und es ging nicht für mich diese Anweisung zu befolgen. Aber ich habe sie immer wieder gesehen und es, sicherlich ist da auch etwas Wichtiges, ist da was dran. Aber von unserem Reden, das stimmt schon. Und wir sollten auch unsere Devotees inspirieren, eben das nicht zu tun, sondern eben die Bücher zu lesen und zu sagen, was sie verwirklicht haben. Aber es ist ganz, ganz wichtig und das ist das Neue hier in diesem Bhakti Sangha Programm, dass jeder sofort ermutigt wird, etwas weiterzugeben. Natürlich, wenn wir Menschen haben, die emotional gestört sind und irgendwie ein bisschen daneben sind, dann würden wir denen sagen, bitte nicht so viel, aber mit dem Bhakti Sangha Programm haben wir hoffentlich nicht nur soziale Fälle, die wir kultivieren. Sollten wir von vornherein sagen, bitte geht raus in die Welt. Denn das ist ein wichtiges spirituelles Prinzip, was da ist. Wir können da, ich kann mir vorstellen, dass ihr zu diesem Punkt noch Fragen habt, die ich dann auch gerne beantworten möchte nachher, weil es ein sprechen ihre Verwirklichung darin. Vielleicht sind da Fragen, das sprechen wir später drüber. Gut, jetzt würde ich vorschlagen, dass wir ein kleines Bhakti-Sangha so ein bisschen da durchgehen. Nachdem wir von den drei Prinzipien gesprochen haben, möchte ich sehr gerne mit euch ein so ein Treffen mal durchgehen. Wir werden nicht alles durchgehen, weil es ein bisschen schwierig ist, aber dass jeder und jede eine kleine Idee kriegt, dachte ich, machen wir einen kleinen Bhajan. In der Zeit möchte ich Bhakti Devi bitten, eine kleine Puja zu machen, zu Gurmitai. Und dann werden wir einen Text aus der Bhagavad Gita lesen und mal kurz in die Runde fragen, was ihr zu dem Text meint und so weiter und so fort. Ein Bhakti Sangha Treffen, bevor wir anfangen, ganz kurz damit ihr eine Orientierung habt, besteht aus fünf verschiedenen Teilen. Eins ist Gemeinschaftspflegen, dass man kurz ein bisschen miteinander bespricht, wo die Einzelnen sind. So ein kurzes Hallo macht. Es ist aber sehr, sehr wichtig, dass man dabei nicht zu sehr, jeder Einzelne sollte sich bewusst werden, wir sind eine spirituelle Gruppe, für die Zeit unseres Treffens sind wir zusammen und wir sollten nicht unbedingt weltliche Themen besprechen, aber wenn das Themen sind, die uns total sagen, oh, ich mache mir Sorgen, wie ich das mit meinem Studium hinkriege und so, dann sollte das kurz erwähnt werden, nicht? Sodass man vorher einfach so ein bisschen sich miteinander warm wird. Weil das Bhakti-Sangha-Treffen soll nicht ein einzelnes Treffen werden, dass einer was sagt, sondern da soll ein Austausch, die Sangha eben geschehen. Nicht? Und so ein kurzes Hallo ist wichtig. Dann macht man ein Puja oder macht man Bhajan, chantet die heiligen Namen des Herrn. Dann liest man aus den Schriften oder sieht ein Video oder macht irgendetwas, was uns alle erleuchtet. Und dann machen wir Pläne, wie wir die Welt übernehmen. Ganz zum Abschluss dann wird Prasadam gereicht. Wir werden jetzt mal ein bisschen so à la Bhakti Sangha da durchgehen. Zunächst einmal mit unserem Bhajan. Und miteinander so ein bisschen einen Austausch gepflegt haben, werden sie einen Text und gechantet haben, geht es in die nächste Phase einer solchen Gemeinschaft, Sangha heißt ja Gemeinschaft, wo man einen Text aus den Heiligen Schriften liest und sich dann mit diesem Text doch noch ein bisschen mehr befasst, als einfach nur ihn einfach vorzulesen. Ich würde einmal einen Text vorlesen, jetzt den 65. Vers aus dem 18. Kapitel. Actually, ich würde ihn nicht selber vorlesen, sondern einen von euch bitten vorzulesen. Vielleicht das haben wir zu lesen. Boris, kannst du lesen? Also, natürlich kannst du den in diesem Fall vorlesen. Und ich möchte dich bitten, laut und deutlich vorzulesen, gut betont, denn es ist jetzt wichtig, dass wir alle genau zuhören. Und dann werden wir ein paar Fragen stellen, die nur von uns richtig beantworten. Wir können nur teilnehmen an dieser Session, wenn wir auch zugehört haben. Ihr müsst also sehen, was euch auffällt. Ich werde euch drei Fragen stellen. Die erste ist eine Verständnisfrage. Was stand denn überhaupt drin? Da sammeln wir ein bisschen die Punkte ein und dann werde ich euch fragen, was denkt ihr euch zu diesen Punkten? Habt ihr euch etwas gedacht zu irgendeinem der Punkte? Und die dritte Frage ist, behandelt darüber, wie könnten wir möglicherweise diese Punkte in unser Leben einbeziehen? Eine Speise ist erst dann in der Lage, uns zu ernähren, wenn wir sie auch essen. Genauso ist es mit Philosophie. erst dann, wenn wir sie uns zu eigen machen durch eine Praxis, wird sie für uns lebendig sein und wir werden in der Lage sein, durch sie hindurch die Welt ganz neu zu erkennen, in neuer Perspektive. Gut, danke, Guru.
Manana Baba Matpato Matyajima Namasku Nam Eva Chiasi Satyam Kiri Sati Jani Kiyotine. Denke immer an mich, werde mein geweihtes Verehren und bringe mir meine Ehrbietung dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein inniger Freund bist. Erläuterung. Dieser vertrauliche Teil des Wissens besagt, dass man ein reiner geweihter Krishna werden soll und dass man immer an ihn denken und für ihn tätig sein soll. Man sollte nicht einfach nach außen und vorgeben zu meditieren. Vielmehr muss das Leben auf eine solche Weise geformt werden, dass man immer die Möglichkeit hat, an Krishna zu denken. Man sollte immer auf eine solche Weise handeln, dass alle täglichen Tätigkeiten mit Krishna verbunden sind. Man sollte sein Leben so einrichten, dass man 24 Stunden am Tag nichts anderes tun kann, als in Krishna zu denken. Und der Herr verspricht, dass jeder, der in solch einem Krishna-Bewusstsein verankert ist, ohne Zweifel in sein Königreich zurückkehren wird, wo man in seine Gemeinschaft aufgenommen wird und ihn, Krishna, von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Dieser vertrauteste Teil des Wissens wird Arjuna mitgeteilt, weil er Krishnas inniger Freund ist. Jeder, der Arjunas Rat folgt, kann ebenfalls Krishnas inniger Freund werden und die gleiche Befangenheit wie Arjuna erreichen. Diese Worte betonen, dass man seinen Geist auf Krishna richten soll. Das heißt, auf die zweihändige Form mit der Flüche, dem bläulichen Knaben mit dem bezaubernden Antlitz und mit Frauenfedern im Haar. In der Brahma Sangita und anderen Schriften kann man Beschreibungen Krishnas finden. Man sollte seinen Geist auf diese ursprüngliche Gestalt Gottes, Krishna, richten. Man sollte seine Aufmerksamkeit nicht an was andere Formen stellen. Der Herr hat zahlreiche Formen wie Vishnu, Narayan, Brahma, Vara und so weiter. Auf einen Gottgeweihter sollte seinen Geist auf die Form richten, bevor Arjuna gegenwärtig war. Die Konzentration des Geistes auf die Form Krishnas stellt den vertraulichsten Teil des Wissens dar. Und dies wird Arjuna offenbart, weil er Krishna stets vertraut ist.
So, wir haben hier einen Text gehabt und wer von euch erinnert sich an die Punkte, die in diesem Text gemacht wurden? Was waren das für Punkte? Wir werden zu diesem Zeitpunkt, das ist wichtig, nur die Punkte sammeln, noch nicht ins Diskutieren reinkommen, damit wir erstmal wissen, worüber wir diskutieren, sonst kommt vielleicht unsere Diskussion zum Hamburger S-Bahnhof Bahrenfeld und tut sich über die Einrichtungsgegenstände, also mehr Antworten, wir wollen ein spirituelles Thema haben. Was ist euch aufgefallen?
Krishna sagt, werde mein Geweihter.
Wie Arjuna selber. Ganz wichtig ist bei diesem Teil, dass man nicht bewertet, auch wenn jetzt jemand etwas gesagt hat, was nicht drin stand. Ich glaube, ihr habt alle gesagt, was drin stand, aber nur zum Sagen. Nicht? Der Punkt ist, dass jeder ein bisschen aus sich rauskommt. Das ist bei diesem Teil noch nicht so möglich, wo wir es sammeln. Ja, ich glaube, das war ziemlich repräsentativ. Gut. Was hat jetzt, und jetzt kommt so ein Teil, wo man ein bisschen persönlich auch gefragt ist. Was ist euch dabei durch den Kopf gegangen?
Voller Seelen und voller Gedanken sind. Und was passiert, Ja, ja.
Warum ist nötig?
Ja. Aha. Das finde ich jetzt interessant, dass du jetzt machst, ist, dass du bringst einen Punkt auf, über den wir sprechen könnten. Hm. Ich würde hier vorschlagen, jetzt ist zum Beispiel das ganz klar, dann könnten wir verschiedene Wege gehen. Wir könnten jetzt sofort über den Punkt, den du aufgebracht hast, ein sehr interessanter Punkt, sprechen und könnten nach Verwirklichung suchen. Warum gerade Krishna und was ist mit den anderen Formen? Ich würde vielleicht hier vorschlagen heute, dass wir diesen Punkt parkieren. Also das heißt, um noch zu sehen, was andere auf andere. Ich habe nämlich etwas, was ich gerne loswerden will. Damit wir noch sehen, ob andere noch da sind. Jetzt können wir dann gleich da reinsteigen in diesen Punkt. Den, wie ist dein Name?
Ja.
Mira sogar. nach der Mira sogar?
Oh ja.
Da muss man dann sagen, ich trete jetzt mal kurz aus unserem Meeting raus, dass das ist eine Sache, die in den einzelnen Treffen so oder so gehandhabt werden können. Ich würde hier sagen, weil ich gerne möchte, dass alle, dass wir das noch zurückstellen und einfach mal noch von mehreren hören. Was ihr, was habt ihr euch noch so gedacht, als ihr diese Punkte gehört habt? Ja. Also du machst dir Gedanken, dass du diese, wie du den Tag so einrichten kannst, dass er vorteilhaft ist für die Erinnerung an Krishna. Und mach dir Gedanken, und morgens müsste ich vielleicht was anderes machen als abends, wo ich schon so ein bisschen aufgebraucht bin von der, den Anforderungen des Tages.
Wenn wir in echt wollen in Krishna denken, wir können jeden Tag alles, was wir sehen, in
beziehen.
Ja, in Krishna, was wir Pflanzen, Tiere, Menschen, und alles, was wir machen, auch, wir denken, wir können das mit Krishna zusammenbringen. Mhm. So ist eine Möglichkeit.
Ja.
Ja.
Bei mir ist es persönlich so, ich habe mich auch ganz angesprochen gefühlt von dieser im Satz, ich habe ihn hier, man sollte sein Leben so einrichten, dass man 24 Stunden am Tag nichts anderes tun kann, als an Krishna zu denken. Wenn ich solche Sätze persönlich höre, spielt keine Rolle, sondern sage euch etwas Persönliches, ich vertraue euch etwas an, dann geschieht in mir etwas Unglaubliches. Ich überlege dann sofort, wie kann ich das machen? Ich denke jetzt sehr oft nicht an Krishna. Ich ärgere mich über Dinge, die nicht so geschehen. Im Augenblick muss ich mal wieder sehr viel an Lakshmi denken, an Gelder denken für unseren Tempelbau. Und dann habe ich von einer Computerkonferenz gehört, die nicht also die in der Welt ist, die mich zum ordentlichen Schleudern gebracht hat. Da hatte mir vorgestern am Sonntagsfest ein noch nicht eingeweihter Devote etwas anvertraut, was mich auch, da denke ich schon seit einiger Zeit an. Und ich merke einfach, dass mein Leben so weggeht, indem ich nicht 24 Stunden am Tag an Krishna denke. Und ich möchte das nicht.
möchte etwas verändern in meinem Leben, sodass ich dazu kommen kann, immer in diesem Zustand Bewusstsein zu sein. Ich habe da ein paar sehr gute Ideen, die dahin führen. Das geht mir bei diesem Punkt so durch den Geist. Ich war ehrlich gesagt, als ich das eben hörte, ein bisschen, ich habe mir ja vorgenommen, jetzt will ich wirklich jeden Satz hören, den der Boris da so vorliest, weil das ist ja die Idee des Bhakti Sanghas. Da ist der so kam, hat es mich wieder getroffen, wie jedes Mal. Das ist übrigens eines meiner Lieblingserläuterungen von Srila Prabhupada in der Gita. Von der Gita. Ja, dann würde ich im Schnelltempo weitergehen und fragen, die letzte Frage zu dem Text, bevor wir ganz weitergehen. Wie denkt ihr, könnt ihr das anwenden, was ihr jetzt neu gehört habt? Was könntet ihr in eurem Leben machen? Habt ihr schon ein paar, denkt ihr manchmal so, dass ihr etwas anwendet, was ihr hört? Oder ist es so, dass es ein neuer Gedanke ist für die meisten? Da ist natürlich jetzt sehr, sehr schwierig. Warum? Weil einige von uns tiefe Gedanken haben und es ist die Frage, wie weit man sich da offenbaren möchte. Ich glaube nicht, dass wir hier das im Bhakti Sangha spielen sollten, was zu den 60er Jahren als Psychodrama bekannt wurde, wo man versuchte in der Öffentlichkeit sich ganz sogar über alle Dinge zu äußern, in der Hoffnung dadurch also Gewinne zu haben für sein eigenes Leben und für die Gruppe. Nicht? Ich denke, dass es Dinge gibt, die einfach nur unter guten Vaishnava-Freunden diskutiert werden sollten, wo man sich im Vertrauen öffnet. Aber ich denke, dass wir trotzdem es geht uns darum, den Text da tiefer zu erfassen und dadurch, dass wir von anderen hören, einen anderen Zugang zu dem Text zu bekommen, als wir als unser eigener Geist den schafft, diesen Zugang. Versteht ihr? Nicht? Man denkt ja auf eine bestimmte Art und Weise und doch öfters auch ziemlich bedingte Art und Weise, aber wenn wir von anderen hören, wie sie das verstehen und wie sie darauf reagieren, haben wir einen Gewinn, der eben in der Sangha, in der Gemeinschaft auftritt. Anwendungsmöglichkeiten. Wann denn sonst? Ja.
Dann einfach die Ruhelosigkeit, die man hat, die Gemeinschaft. Meine Ruhelosigkeit so ein bisschen überrascht. Zumindest sich damit verteilen, dass ich dann besser den Tag hinab. Das war vielleicht die Frage, die ich auch hatte. Nicht die Frage, die ich auch hatte. War die Chance eigentlich, sich jetzt in die Gemeinschaft zu verteilen. So war das. Die Moment, die du Ruhe nehmen kannst.
Ich glaube, ein Punkt, der die Anwendung betrifft, hat Nitya Siddhamadhiji gesagt, die uns erinnert, dass wir eigentlich alles in Beziehung zu Krishna setzen können. Pflanzen, die man begießt im Haushalt und so weiter. Das ist ein sehr guter Punkt, da kann man es üben.
Mein Problem ist, dass ich natürlich nicht jemanden Krishna denken kann, weil ich das gar nicht will. Ich halte mich manchmal langweilig und dann haben andere Gedanken und so und so. Und das ist für mich dann die Frage, wie ich überhaupt erstmal diesen Geschmack entwickeln kann, um immer Krishna denken zu wollen.
Ja.
Und da dachte ich auch, dass das am Chanten anfängt, dass das dann auch nicht so ist und dadurch Geschmack sich entwickelt.
Ja. Übrigens, weil das ein entscheidender Punkt ist, da darf ich jetzt mal aus der Rolle fallen, weil Pakistan gewählt ist. Wir können. Ich möchte gerne etwas zu dem Punkt sagen, den Regina aufgebracht hat. Denn spirituelles Leben ist ganz und gar abhängig von Ruchi, von dem Geschmack, den man empfindet.
wenn man sich an Krishna erinnern will und tatsächlich den Geschmack erstmal daran haben will, dann muss man anfangen, Gemeinschaft zu haben mit Menschen, die weiter fortgeschritten sind als einem selber. Das wird im Bhagavatam gesagt. Fängt es so an, man kann den Knoten des falschen Egos lösen durch das Hören über Krishna. Der erste Text. Der zweite Text sagt, der Geschmack zum Hören kann entstehen, indem man großen Devotis mit denen Umgang hat. Wie Narada Muni, der diente den vier Bhakti Vedanta, die zu ihnen nach Hause kamen und gelangte so zu einem Wohlgeschmack und das Hören über Krishna. Das ist sehr wichtig. Das habe ich auch immer wieder festgestellt in meinem eigenen spirituellen Leben, wie wichtig mir die Gemeinschaft ist von großen Sehern, mit denen man Gemeinschaft hat, austauschfähig und plötzlich dann merkt, dass man auch so einen Geschmack entwickeln kann, wie die es auch tun.
Ich habe so daran gedacht, dass wir sprachen auch vor kurzem darüber mit Melanie, dass man viel die Lieder, die Geschichten über Krishna, die in Krishna Buch stehen, auch einfach so behalten lernen muss, dass man die sich selbst erzählen kann oder anderen. Dass man nicht nur weiß, Krishna kommt, Demut kommt, Krishna macht Demut tot, Sturmfall verwendet, sondern dass man wirklich weiß, wie heißt der Wald, wie heißen die Freunde, wie sah das aus, wie roch das. Dass man es einfach erinnert und wirklich auswendig lernt, um es erzählen zu können. Und dann kann man sich erinnern, wenn man merkt, jetzt fließt mein Geist aus, dann kann ich mich einfach auf ein Lieder konzentrieren und dann kommt der Geschmack von alleine. Aber dazu muss man das einfach richtig lernen, so diese Geschichten und
verstehen. Ja.
Das ist jetzt langweilig.
Ja. Da komme ich jetzt zu einer interessanten Idee. Also ich mache jetzt das Bhakti-Sangha-Treffen so, dass ich hier der Leiter bin. Dann würde ich gleich fragen, weil wir spontan zwei Äußerungen zu einem Thema haben, Geschmack. Was habt ihr noch für Ideen, wie man Geschmack entwickeln kann im Krishna-Bewusstsein? Ich glaube, das ist ein relevantes Thema. Es hängt so ein bisschen in der Luft. Was kann man noch machen?
Also wir haben gerade so...
Erstmal, findet ihr es okay, darüber zu sprechen? Ich möchte nicht dominieren, aber das kann man so... Man kann da so ein bisschen rumfließen. Worum es eigentlich geht beim Bhakti Sangha, ich bin immer Theorie und Praxis verknüpft, müssen wir hier verknüpfen, ist, dass ein Fluss entsteht von Gespräch, wo eben ein Austausch entsteht, ein Geben und ein Nehmen von Ideen, was eben in einer richtigen Gemeinschaft geschieht. Das ist alles, das ist eigentlich egal, wie das geschieht. Ob man jetzt diese drei Fragen stellt, die Fragen sind, sagen wir nur, Helfer. Es gibt aber unter Umständen auch andere Helfer, nicht? Und man sollte unbedingt diese Gruppendynamik entstehen lassen. So, nachdem ich das jetzt theoretisch gesagt habe, klicken wir wieder um, klick. Vielleicht ein bisschen anstrengend für euch, beides zu nehmen, aber es ist ja auch eine Unterrichtsstunde im Bhakti Sangha, also wir müssen beides machen. Du willst jetzt was sagen zu was?
Ja, zu dem Geschmack.
Gut.
Und also wir haben gestern auch gerade so darüber gesprochen, auch eigentlich über dasselbe Thema, das spielt bei uns auch stark rum im Tempel. Wie kann man Geschmack kriegen? Und wir sprachen darüber, so die richtige Haltung, wie demütig zu sein zum Beispiel. Und also meine Verwirklichung ist, dass ich eigentlich jeden Tag Punada Pisunitya chante und dadurch mich immer mehr daran erinnern kann. Eben in verschiedenen Situationen, die ich erlebe am Tag. Und wenn ich mich daran erinnere, dann weiß ich, dass ich richtig handle. So demütig eine Haltung anzunehmen und dadurch kriege ich Geschmack. Und, ja, also, ja, wie soll ich sagen, das ist dann eher, man weiß, man macht es richtig, wie die Shastras aussagen, und dann ist man irgendwie von Freude erfüllt.
Also durch Demut kriegst du Geschmack.
Ja.
Ich habe eine Frage, was macht der Sohn bei Kusaka?
Wie bitte?
Aber ich habe eine Frage zu
dem, ja?
Oder wie macht man das dann? Wenn wir uns jetzt austauschen, dann würde das jetzt laufen und Bhakti Sangha.
Ja.
Ich habe das gesagt, könnte ich das einfach
fragen? Ja, auf alle Fälle.
Weil ich sehe da nämlich eine Gefahr, weil ich habe schon viele Devotees gesehen, die das versucht haben und die vor Demut also wirklich förmlich auf dem Boden herumgekrochen sind und immerzu so und immerzu über sich und ihre Demut und über den anderen gelobt. Das hat einfach genervt und es hat überhaupt keinen Geschmack vermittelt. Wie kann man das richtig machen? Also ich sehe da auch eine große Gefahr, dass man so künstlich ja, so demütig und den anderen dauernd preist. Und, das kann so irgendwie das ist für Selbstständige ein bisschen auf die Nerven gehen. Ne? Also nicht bei dir, bei dir finde ich es echt. Also, aber ich sehe da eine Gefahr, wenn man das einfach so jetzt denkt, dadurch kommt der Geschmack. Ich habe schon viele Leute gesehen, die es seit Jahren praktizieren und keinen richtigen Geschmack bekommen.
Also ich denke vielleicht, dass eine natürliche Art und Weise kommt. Dass man ernsthaft ist einfach. Oder weiß ich was.
Ja, das ist eine sehr interessante Sache. Ich habe gerade eine Vorlesung ausgearbeitet über Demut und mir dazu dann die Definition durchgelesen, die Srila Prabhupada zu dem Thema gibt und Sanatan Goswami und so weiter. Das ist eine interessante Art und Demut ist actually etwas sehr Spirituelles. Es gibt dann natürlich andere Fehlverhalten von Demut, die nicht so spirituell sind, die vielleicht ja, im Wolfsrudel entstehen, so also Ordnungen, nicht? Oder, ja, um die kommt man da durch, wenn man eine bestimmte Rolle spielt. Ja, im Wolfsrudel und so ist auch unter Menschen. Aber Demut bedeutet eigentlich, Prabhupada definiert es als der Freiheit, die Freiheit von dem Wunsch, selber gepriesen zu werden. Und Sanatan Goswami sagt, ich meine, das sind jetzt nur einzelne Definitionen, das macht nicht sein, dass es das Papa sagt bestimmt noch mehr dazu als nur diesen Punkt, aber das fiel mir sehr auf und habe ich schon niedergeschrieben. Sanatan Goswami sagt, Demut ist in der allergrößten Nähe von Liebe zu Krishna, weil man versteht auf einer Stufe des Krishna-Bewusstseins, dass man eigentlich nur ein ganz kleiner Teil des Herrn ist. Und das erfüllt die Devote mit großer Liebe zu Krishna. Und mit dieser aus dieser Sicht heraus sieht er, wie er anderen Menschen helfen kann, im Krishna-Bewusstsein. Finde ich interessant, dass wir mal Thema für sich die Demut aufzuarbeiten.
Also ich wollte auch eigentlich ganz was anderes damit so sagen, nicht so den Schwerpunkt auf die Demut legen, sondern durch das ständige Training von gewissen Sachen, da kann man sich vielleicht, oder ich habe angefangen, mich dadurch so in meinem normalen Ablauf daran zu erinnern und kann meine Handlung auch so, ja, wie es einfach so Srila Prabhupada gerne möchte, oder wie das so, wie soll ich sagen, in den Schriften beschrieben steht, wie man so Krishna bewusst werden kann. Und ich kann mich dann daran erinnern und meine Handlung einfach so ausrichten. Also ich meine, ich bin bestimmt nicht demütig oder sowas in Art. Aber irgendwie, ich möchte das ja lernen. Und ich möchte lernen, Krishna ständig in meinen Gedanken zu haben. Und das so als Brücke so zu benutzen.
Gut. Danke. Das war jetzt, ich darf jetzt mal wieder aus dem Gespräch heraustreten und zu unserem Thema kommen, die Bhakti Sangha. Das war jetzt ein kleiner Versuch, sich dran zu also so einen Text zu erarbeiten und darüber zu sprechen. Es ist ganz wichtig, dass jede Gruppe da ihren eigenen Stil, sagen wir mal, das ist eine Dynamik, die entstehen muss. Es gibt ein paar Leitregeln, was hilft, damit sie entsteht. Ihr könnt euch, ich habe so einen Artikel darüber zusammengestellt, aus dem Material von Jalpataka Maharaj. Das ist eigentlich nicht sehr original, sondern ich habe einfach mal gesammelt, sodass man mit was arbeiten kann. Das sind so ein paar Anregungen, wie dieser Teil der, des Krishna-Katas gesteuert, ja, also ablaufen kann. Nachdem das getan worden ist,
geht es dann letztendlich dahin, dass man sich unterhält, wie man Krishna-Bewusstsein weitergeben kann. Manche Bhakti-Sangha-Gruppen planen eine esoterische Messe, wie die es jetzt in Hannover machen. Wir machen da eine Riesenmesse am Wochenende mit mehreren Vorträgen, die Devotees dort halten und so weiter. Andere machen sich Pläne, wie sie Bücher verteilen und so weiter. Hamburg haben wir da mal etwas gemacht, alle zusammen. Aber das war sowas kann man machen. Gemeinsam Harinam und so weiter. Ich bin fast so ein bisschen der Meinung, dass man da sehen muss, wie man das am günstigsten platziert. Vielleicht ist es am besten, erstmal ein bisschen Prasadam zu sich zu nehmen und dann nochmal nach dem Prasadam miteinander zu sprechen. Ich möchte euch bitten, das auszuprobieren. Wir haben hier jetzt nicht so das natürliche Bhakti-Sangha. Ich weiß auch gar nicht, ob wir Prasadam haben. Haben ein bisschen was. Also gut. Ich würde hier ganz gerne das noch nicht tun, sondern eure Aufmerksamkeit nochmal für einen kleinen theoretischen Teil noch in Anspruch nehmen. Das wäre also dann ungefähr so ein Treffen. Darf ich nochmal ganz kurz wiederholen, damit ihr wisst, zunächst ein bisschen warm werden und auftauen. Ich muss sagen, dass ich das hier jetzt nicht so gemacht habe, weil wir eben so total unterschiedlich sind und es würde vielleicht ein bisschen gekünstelt dann sein, und wenn wir erstmal alle durch haben, nicht, dann das dauert ein bisschen lange. Dann haben wir irgendetwas gemacht, wo der heilige Name gegenwärtig ist, denn Krishna-Bewusstsein verbreitet sich durch den heiligen Namen. Wir haben gesungen gemeinsam, man kann auch eine Japa-Session machen, das läuft manchmal unglaublich gut, wenn sich alle zusammensetzen und ganz im leichten Takt. Hare Krishna und so weiter, ja, wir wissen, wenn das dann macht, oder man kann auch tanzen, manche sind vielleicht tänzerisch sehr begeistert, manche Bhakti-Sangha-Gruppen können eine kreischende Gitarre dazu anschließen, wenn es sein muss. Also der heilige Name, je nachdem, in welcher Form, aber der heilige Name ist ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig auch eine Puja, wenn man es schon machen kann. Manchmal haben manche Bhakti-Sangha-Gruppen Bilder und tun einfach ein Räucherstäbchen davor tun oder machen den Altar schön. Also dass sie sich zentrieren auf Krishna. Und dann schließlich Krishna-Katha, wo man über spirituelle Themen miteinander spricht. Und am Schluss kommt dann eben Krishna-Prachar, nennt sich das in Bengali, dass man darüber spricht, wie man predigt. Dann muss man aber experimentieren, ob die nicht dann schon so hungrig sind, dass sie Prasadam gerne möchten. Wir haben fest, viele Erfahrungen gemacht diesbezüglich, damit sich die Leute immer wieder gerne auch treffen, die Bhakti-Sanghis, sollte man es nicht zu lange machen. Einfach, weil jeder hat meistens noch was zu tun, muss sich vorbereiten, muss zur Schule vielleicht am nächsten Tag oder zur Universität. Und obwohl man so auftaut und so reinkommt, ist es dann doch so, dass man sich nächstes Mal überlegt, was schon, also 4 Stunden, ich habe jetzt einfach nicht und ich will nicht unmöglich sein und aufstehen, dann komme ich lieber nicht. Besser ist, man macht es so, dass man vielleicht durch die Programmpunkte durchgeht, dann zum Prasadam kommt und danach kann man ja ein Open End nehmen. Wer sich verabschieden möchte und muss, hat das Gefühl, sich auch gerne und verabschieden zu können, wer noch gerne mit jemandem persönlich was schnacken möchte, der zieht sich zurück in eine Ecke des Wohnzimmers und beschnackt sich dort mit den anderen über ein Thema und so weiter. Ich würde es kurz und bündig machen, damit man sich eben immer wieder gerne trifft. Für den Leader, den Bhakti Sangha, gut, ich komme jetzt zum theoretischen Teil. wollte diesmal mit praktischen anfangen, mit theoretischen Teil. Ich mache nur 3 Punkte und dann sind wir auch zu Ende. Und da können wir noch Fragen stellen. Bhakti Devi kann vielleicht das haben, dann fertig machen. Also es ist wichtig, dass so ein Bhakti Sangha zunächst einmal, viele Devotis haben das Gefühl, dass Bhakti Sangha die Zukunft unserer Bewegung ist. Es hat sich gezeigt, dass für die meisten Devotis die Tempel Durchgangsstationen sind. Entweder positive Durchgangsstationen, wo sie einfach sich bilden im Krishna-Bewusstsein und Dinge aufnehmen, wie ihr das zum Beispiel im Bhakta-Programm kennenlernt, nicht, wo man hingeht und sich danach überlegt, will man in den Tempelprojekten bleiben oder vielleicht doch woanders in die Welt gehen und da Krishna-Bewusstsein eben praktizieren, indem man und ab und an Gemeinschaft hat, in Bhakti-Sangha-Gruppen. Ne? Oder an die Erfahrungen im Tempel können auch negativer Art sein. In dem Fall sind sie negativ, wenn man einfach nicht dieser Mensch ist, der in der Gemeinschaft von vielen Menschen für lange Zeit sich aufhalten möchte und der unter dem doch oft sehr strikten Autoritätssystem, die Art und Weise, wie die Tempel halt organisiert sind, doch sich nicht so sehr entfalten kann, was seine persönlichen Anlagen und Neigungen betrifft. Nicht? Je nachdem also, ob diese Erfahrungen sehr, sehr positiv waren oder vielleicht einen Geschmack hinterlassen haben, wo man sich doch überlegt hat, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss jetzt mal selber ein bisschen sehen und experimentieren. Die Tempel sind Durchgangsstationen. Das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir gingen zu Anfang der Bewegung nicht davon aus, dass das so ist. Aber wir haben eine unglaubliche Umschlagsrate, also dass die Tempelbevölkerung sich da tatsächlich total verändert. Und wenn diese Erfahrungen vielleicht nicht so positiv waren, weil die Devotis einfach nur dachten, ich kann ja nur ein Devoti sein im Tempel, dann verspüren die irgendwann so einen Druck, dass sie auch das Krishna-Bewusstsein verlassen. Das haben wir doch oft erfahren müssen in unserer missionarischen oder verbreiterischen Tätigkeit des Krishna-Bewusstseins. So, die Frage nun ist, nachdem wir gesehen haben, dass die Tempel für die meisten, ich möchte sagen für die meisten, es gibt solche Personen wie unser eins, wie der Sprecher hier, der ist immer noch ein Tempel-Devoti nach 25 Jahren oder 26 oder 27 Jahren. Aber für die allermeisten sind es Durchgangsstationen, wo sie möglichst positive Erfahrungen mitnehmen sollten. Und dann, wo gehen sie dann hin? Es ist jetzt sehr wichtig zu sehen. Sie sollten in eine Situation hingehen, wo sie ihr Krishna-Bewusstsein maximal entwickeln können. Nun, ein wichtiges Bestandteil für die Praxis des Krishna-Bewusstseins ist Sadhu Sangha, die Gemeinschaft von Gottgeweihten. Als Lord Chaitanya einmal gefragt wurde, woran man denn einen Devoti erkennt, sagte er, man kann ihn erkennen, dass er Gemeinschaft pflegt mit Devoti. Also er gibt die Asat-Sangha auf, die schlechte Gemeinschaft mit Nihilisten, und sucht sich positiv die Gemeinschaft mit Devotis. Nicht? Und wenn ich jetzt mal christlich sprechen darf, sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist, Heinrich. Nicht so gesprochen. Heinrich war meine eigene Zufügung. Das stimmt. Die Gemeinschaft ist sehr, sehr prägend. Wenn wir also davon ausgehen, dass die meisten Menschen nicht ihr Leben lang in einem Tempel leben werden, weil es nicht ihrer Situation entspricht, dann taucht die Frage zwingend auf, ja, wo kriegen die dann die Gemeinschaft her? Und das ist, Bhakti Sangha ist, finde ich, meines Erachtens so wahnsinnig genial, weil es ein Programm ist, in dem qualifiziert Gemeinschaft gepflegt wird. Qualifiziert deswegen, weil es nach unter Krishna-bewussten Aspekten getan wird. Nicht? In dieser Gemeinschaft können sich Freundschaften entwickeln, aber es wird auch dort so sein, dass man Freundschaften mit selektiven Menschen pflegt. So sind wir nun mal als Menschen und als
verkomplizierte Westler so. Und wir werden durch diese Gemeinschaft, durch diese regelmäßigen Treffen eine Inspiration verspüren in unserem Leben, die wir dann auch weitertragen an andere Leute. Wir haben manche Bhakti Sangha Gruppen, ich denke da an die Weinheim, die so groß geworden sind in Krishna Bewusstsein und schließlich dann auch Einweihung empfangen haben im spirituellen Leben und die schon Arbeitskollegen immer einladen zu den Treffen. Ganz wichtig hier zu sagen ist, wenn man neue Leute einlädt zu den Treffen, müssen die unbedingt vorbereitet sein vorher. Wenn Regina, du zum Beispiel bei einem Konzert oder auf der Straße jemanden triffst oder vielleicht im Laden, den man ansprechen kann als Krishna-Bewusstsein, wenn du ihn sofort in diese doch sehr gewachsene Gruppe hineinbringst, wird er sich wie ein Außenseiter fühlen, wie einer, der noch nicht mitreden kann und wird also die Erfahrung noch nicht so schön empfinden. Deswegen ist es wichtig, den vielleicht zunächst einmal persönlich noch zu kultivieren. Dann sagt, bist du mal kommt zu einem Treffen, wenn man weiß, er ist schon so weit, dass er da gerne mitmachen würde. So, lasst uns zusammenfassen. Dieses Programm scheint ein Programm zu sein für die Zukunft, weil es A, die Leute können eine für sie natürliche Lebenssituation finden und gleichzeitig den Punkt der Gemeinschaft lösen, nicht, dass sie Gemeinschaft haben, Krishna-bewusste Gemeinschaft. Das ist die Stärke des Bhakti Sangha Programmes. Lord Chaitanya Mahaprabhu sagte, in jedem Stadt und in jedem Dorf soll mein Name bekannt werden und das kann eigentlich nur möglich sein durch Bhakti Sangha Treffen, wo sich Leute dann mehr und mehr verbreiten und Freunde einladen und die dann das Chanten kennenlernen auf diese Art und Weise. Prabhupada hat auch einmal eine sehr schöne, sehr interessante Vorlesung gegeben, wo er gesagt hatte, was ist der Unterschied zwischen diesem Haus, das wir Tempel nennen, und das andere Haus? Und dann sagt er, die Backsteine sind die gleichen. Also äußerlich kein Unterschied. Der Unterschied ist, dass wir hier über Krishna sprechen und Krishna verehren. Wenn in dem anderen Haus jetzt auch über Krishna gesprochen wird und über ihn verehrt wird, ist er auch ein Tempel. Das ist eine sehr schöne Sache, die wir, glaube ich, so verstehen können. Wenn wir, mit anderen Worten, diese Treffen so über dieses Treffen in verschiedenen Häusern stattfinden, werden dort überall Tempel entstehen. Ja, das ist, was ich ganz kurz zum Bhakti Sangha sagen möchte. Ich möchte euch wirklich demütig bitten, wenn ihr ein Interesse habt, Guru Chandra, du kannst vielleicht ein Blankoblatt Papier organisieren, dann können wir dieses Blatt Papier da vielleicht auf den Tisch hinlegen und ihr könnt euren Namen dann einschreiben und wir werden euch selbstverständlich kostenlos ein bisschen Material über das geben, besonders diesen Artikel, den wir da zusammengefasst haben von unserem Prediger Office, das Bhakti Sangha Programm für spirituelle Kraft und Inspiration im Leben. Das werden wir euch dann zuschicken und da könnt ihr eigentlich ganz in Kürze finden, was wichtig zu beachten ist, also ist auch mit Pfeilen, das lest sich also ganz einfach, hat Überschriften, so nach drei Absätzen, dass man nicht so viel lesen muss, also es geht ganz einfach da durchzukommen. Ja, das ist meine kleine Präsentation. Ich würde jetzt froh sein, wenn ihr Fragen habt, die das Thema noch weiter beleuchten. Und dann werden wir gleich Prasadam zu uns nehmen. Ja, dann.
Ich habe schon festgestellt, dass du in unserem Freundeskreis so Menschen sind, Freunde Krishnas, die Devoti, die Angst haben, nach außen zu gehen, in ihren Freundeskreis oder also einfach so predigen, übernehmen. Wie kann man das so, oder wann ist so ein Zeitpunkt da, dass man sagen kann, ach, erzählt auf einem Freundeskreis oder.
Das stimmt, das ist unglaublich verbreitet. Du bringst einen sehr relevanten Punkt auf, dieses dritte Prinzip, nämlich das Krishna-Bewusstsein weiterzugeben. Das wird ja bei den manchen Leuten, den jagt Angst und Schrecken ein. Das ist bei vielen, habe ich das festgestellt. Weil erstmal sollte man nicht, es gibt manche, die sind so ein bisschen schüchtern, da sollte man das auf keinen Fall forcieren. Was ich immer gemacht habe und immer noch mache, ist, ich lade Leute ein zu so Predigerereignissen wie Ratha Yatra Festival zum Beispiel oder so Ferienlager, wo sie andere Leute kennenlernen, oder wir machen jetzt im Sommer was ganz Fantastisches, eine Ratha Yatra Tour um den Bodensee, wo wir jeden Abend in einer anderen Stadt ein kleines öffentliches Programm geben auf dem Marktplatz und so, dass die das einfach mal sehen, dass sie bei etwas teilnehmen, was mit dem Trading zu tun hat. Jetzt zum Beispiel besuche ich die Band Kula Shika, um mit denen zu sprechen. Und, dann nehme ich ein paar Leute mit, die werden einfach dann reingestopft von mir. Meine etwas intensiver Ort. Also, das sind aber Leute, da habe ich lange darüber nachgedacht, ob das wohl geht. Die werden dann das Passagen auftischen zu der Band und so weiter und so fort. Und dann würde ich ihnen die Angst nehmen, du kannst predigen oder Krishna-Bewusstsein weiterzugeben, kann auch bedeuten, dass man eine Kekstüte mitnimmt zur Arbeit und sie verteilt. Oder in der Schule. Haben wir in Heidelberg ein paar Schulkinder, denen haben wir gesagt, nimm doch Passaren mit und gib das an die Freunde, seht mal, was passiert, da braucht ihn. Und das haben die gemacht und dann irgendwann war man im Gespräch drin. Das geht. Da gibt es unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Aber auf keinen Fall jemanden forcieren. Oh, ich bin zum Beispiel forciert worden, was kein Problem ist, auf Sankirtan zu gehen. Ich bin von meiner Natur her ein wahnsinnig schüchterner Mensch eigentlich, ein eher menschenscheuer Mensch. Und ich kann euch das nicht vorstellen, ich bin gepredigt als mein Service für Prabhupada, aber wir mussten auf Sankirtan und das war irgendwie, ich wollte eigentlich nicht mit diesen Leuten auf der Fußgängerzone, die ich mein Leben vermieden habe, Nächte mit denen auf Tuchfühlung zu gehen. Und dadurch, dass ich so gepusht wurde von meinem Sankirtan wieder, habe ich so, also ich heute immer noch nicht gut bin auf der Straße. Also da muss man unglaublich vorsichtig sein. Also ich denke ganz sicher, dass wenn ich ein bisschen mehr Pädagogik gehabt hätte in meinem jungen Devotee-Leben, ein bisschen mehr ausgebildet wäre, hätte ich das besser machen. Aber mich war es dann getan. Lange Zeit ein Horror. Und dann habe ich einfach, bin ich älter geworden, Krishna-Bewusstsein, und habe gesagt, der einzige Horror ist Maya. Und was ich tun kann, um Maya zu überwinden, will ich gerne überwinden und tun. Also bloß nicht jemanden zwingen. Die wenigsten überleben das. Können wir zum Beispiel vorstellen, wenn wir jetzt Boris treten würden, morgen Eva auf Sankirtan, Traveling Sankirtan Boris, die Bücher fliegen raus. Dann wirst du jetzt von da keine erstmal so lang das Programm geben.
Neue Leute zu integrieren. Das habe ich mir komisch vorgestellt.
Ja.
Neue Leute.
Anfang ist man bei der Begrüßung oder bei dem so Hallo sagen, wenn man so weltliche Gespräche bleiben sollte. Und da war dann dieser Punkt, was ist das? Ich kenne das selbst, wir haben ja schon lange spontane Bhakti-Sangha-Treffen gemacht. Und da gibt es so bestimmte Leute, die erzählen einfach, die machen einfach Jokes und erzählen blöde Sachen. Das sind weltliche Gespräche für mich schon. Die muss man immer wieder versuchen zu bremsen oder so, das ist klar. Aber es gibt, wenn man ernsthaft, so als Devote, gibt es eigentlich keine weltlichen Gespräche. Ja. Weil da muss ich dran denken, wir hatten vor kurzem dieses Beispiel, was da in der Bhakti-Yoga zu Hause ist von Adi Shesh. Da war so ein kleiner Patzer drin, so, da spricht man über Staubsauger und Kinder. Das ist so ein Spruch. Und schon ist man wieder drin, was ist Staubsauger und Kinder? Was ist jetzt ein weltliches Gespräch? Ja. Das kann ein Staubsaugergespräch, kann sogar wichtig sein, was wir mit dem Lakshmi machen, haben wir so viel Geld, dass wir den anschauen können. Die Kinder sind auf alle Fälle keine Maya und all diese Dinge. Weltliche Gespräche.
Das Thema ist mir klar, danke. Zu dem ersten Punkt würde ich sagen, auf keinen Fall für immer sagen. Auf keinen Fall. Zu dem zweiten Punkt würde ich, ich bin dir dankbar. Ich bin ehrlich gesagt, habe da noch nicht so viel Erfahrung. Aber die bisschen Erfahrung, die ich habe, ist, dass man eben schon über Dinge spricht, die einen betreffen, aber sich darüber bewusst wird, dass es nicht ausrufert und so weiter, dass man vielleicht eine Runde macht, wie eine, ich habe es sehr oft in diesen New Age-Kreisen festgestellt und fand das eigentlich sehr gut. Da wurde mein Gebet, das war so ein Vorstellungsrunde, nun kennt sich natürlich jeder schon. Die Vorstellungsrunde geht immer so, jeder sagt mal kurz bitte seinen Namen und was ihn, warum er hierher kommt und so weiter. Das ist, das kann man nur einmal machen und dann ist bestimmt auch sehr wichtig, das einmal zu machen, aber das kann man nicht immer wiederholen. Trotzdem kann man etwas machen, was Navin Krishna vorgestellt hatte. Wir hatten uns einer zu einem ziemlich heiklen Thema getroffen, mit GBC-Mitgliedern, über ein Thema, was sehr kontrovers diskutiert wird in unserer Bewegung. Und bevor wir da reingingen, hatte Navin Krishna gesagt, und geht mir nie aus dem Kopf, könnte bitte jeder zunächst einmal sagen, wie, was für eine Sicht er zu diesem Thema hat. Nur kurz und weiß, dass wir wissen, wer hier gekommen ist. Nicht? Und dann haben wir, hat jeder darüber ganz kurz gesprochen, ja, ich denke, hatte nur einen Satz dazu gesagt, dass unsere Bewegung unbedingt die Bodhis müssen gebildet werden über verschiedenste Themen, sozusagen. Das ist meine Meinung zu diesem Themenkomplex. Oder hier würde ich sagen, zum Beispiel fragen, was bewegt dich zurzeit? Das könnte ich als eine gute Warnwertfrage mir vorstellen. Worum es geht bei dieser Sache ist, dass die Leute sich irgendwie persönlich einbringen. Und da macht Staubsauger, also das Staubsauger-Thema, ich befürchte, dass das jetzt eine Konnotation hat, die mir jetzt nicht bekannt ist, also irgendein Thema Autos oder was immer jetzt ist, von Wichtigkeit sein, aber alle sollten irgendwie wissen, dass es, ja, dass man trifft sich, um ein spirituelles Treffen zu haben. Viele Leute, müsst ihr wissen, sind unglaublich schüchtern über tiefe Dinge zu sprechen. Die haben Angst vor tiefen Dingen und eine Sehnsucht nach tiefen Dingen zur gleichen Zeit. So, bei diesem Vorstellungs- oder bei dieser Sache müsste man irgendwie darauf, dass man irgendwie kurz in etwas reinkommt, was persönlich ist. Und natürlich ist es, so ich zum Beispiel, wenn ich heute etwas gesagt hätte zu dem Thema, hätte ich gesagt, wisst ihr, heute dürft ihr nicht zu viel von mir erwarten. Ich bin einfach so wahnsinnig. Frühjahrsmüdigkeit, nicht? Hätte ich gesagt. Mich bedrückt es ein bisschen, dass ich so frühjahrsmüdig bin. Das ist, wie ich heute hier da bin. Das ist eigentlich nichts Brutales. Das ist ziemlich weltlich sogar. Es geht um Gesundheit oder den Frühling, nicht? Dass man über diese Dinge spricht, aber
was ich als Quatsch gesprochen hätte, ehrlich gesagt, wenn ich zum Beispiel sagen würde, wisst ihr, dieses Ticket nach Serbien kostet 366 Mark, wenn man das schnell bestellt. Das hat nicht, ist nicht sehr persönlich, ist nicht sehr tief, ist nicht sehr... Versteht ihr, was ich meine? In dem Vorstellung, wir wollen als Person uns einbringen, denn wir haben oft gehört von Devotees, älteren Devotees, die gesagt haben, ja, Krishna-Bewusstsein ist total gut, aber die persönliche Note fehlt ein bisschen. Das haben wir oft gehört von älteren Devotees als Erfahrungsbericht, wie es ihnen geht in ihrem spirituellen Leben. Die lechzen nach persönlicher Gemeinschaft und persönlichem Austausch und dieser sozialen Ebene sozusagen. Und die soziale Ebene soll gleich am Anfang mit reinkommen. Auch die, die einen einfach betreffen. Vielleicht sagt die Mutter, oh, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit meiner Kindeserziehung, ich überlege mir, wie ich das schaffen soll, den Kindern Werte zu vermitteln, die spirituell sind, wenn sie doch immer jetzt bei den Nachbarn die Westernfilme anschauen und so weiter. Nicht? Das ist, könnte man auch. Ich würde sagen, weltlich und nicht weltlich kann man da eigentlich nicht als Kriterien bringen. Es soll persönlich und unpersönlich wäre wohl die Kriterien, die da dran zu wenden sind. Soll schon persönlich sein, denn Sangha oder Gemeinschaft setzt erst dann an, wenn man sich als Person, wenn sich Personen unter Personen treffen. Das ist sehr oft, ich finde es total genial, dass das am Anfang ist, denn sehr oft ist es so, dass die, das Treffen ist ja auf einer hohen spirituellen Ebene, man chantet und man liest aus den Heiligen Schriften und es ist so weit weg. Und wenn die Menschen, die müssen unbedingt als Menschen sich einbringen können. Deswegen auch, wenn die diskutieren, sollte man ruhig Dinge zulassen, die vielleicht nicht auf der höchsten spirituellen Ebene sind, die aber menschlich und echt sind. Das ist ganz wichtig für diejenigen, die Sangha-Leader sind, dass sie, da soll man sich tatsächlich treffen und wirkliche Sangha haben. Total interessant, was Sangha, jetzt rein von einem Amateur-Sanskrit-Übersetzer, Sangha heißt gemeinsam und Ga heißt gehen. Man geht zusammen. Das finde ich total gut. Wir gehen zusammen. Das ist in unserer Sprache bedeutet das ein Freund und eine Freundin, die gehen zusammen. Sagt man so, ja, ne? Mit wem gehst du denn zusammen? War das so? Ja, wir gehen zusammen. Das ist etwas sehr Persönliches, etwas sehr Enges. So wird eigentlich Sangha bei uns definiert.
Ich denke, das ist sehr wichtig, auch dass wir die Worte lernen, ein bisschen mehr von Etikette, weil schneller. Weil man macht so viel Sorgen, wie kann man Leute denken, und man ist so schön am Anfang mit den Leuten, man braucht, man will etwas so viel tun für diese Leute, das kommt zu beschäftigen, und man macht so eine Show, und man gibt so viele Geschenke, aber wenn die Leute ist schon da, wenn es schon angeweiht, dann man vergisst die Worte manchmal. Ja. Ich hatte diese Erfahrung gehabt, als ich gesagt habe, dass ich bin zu besorgt, dann habe ich so viele Bücher Leute mitgebracht und dann ist es so, manchmal die Worte sagen, ich fühle mich, das ist eine Sache, und die andere Sache ist, dass am Anfang ist es alles so schön in dieser Worte, aber danach, wenn es schon angeweiht ist, dann man sieht es viel aus, oder ich weiß es nicht, und man lernt die Leute nach und irgendwie. Und ich glaube, das ist nicht Krishna Bewusstsein, weil Prabhupada will, dass wir ja eine Familie sind, so, dass wenn jemand es schon angeweiht, man noch ein bisschen, die kann umgehen mit den Leuten, wenn noch nicht angeweiht sind, und wenn sie schon angeweiht, und wenn sie sagen, ja, sie brauchen Charity, hat so, wir müssen wissen, wie kann man umgehen mit diesen Leuten.
Ja. Das ist Sangha. Ja, sehr wichtig. Habt ihr sonst Katrin?
Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte vielleicht bei anderen Städten, die Gruppen untereinander kommunizieren? Weil der Vortragsfest ist nicht geeignet, weil die so sehr nach außen gerichtet sind, wie vom Ewigen. Und noch ein zusätzliches Treffen ist zeitlich manchmal nicht mal fühlt sich wie kriegt man das hin, dass das nicht gespenstisch zersplittert und keine Begrenzung hat?
Da haben wir. Es gibt Erfahrungswerte von einer von Zagreb, wo also jetzt wir schon mal, wir haben 20 Gruppen gehabt und jetzt haben wir 40 dort in einer Stadt nur. Und da hat sich diese Frage echt ergeben, nicht? Da hat sich auch noch eine andere Frage ergeben, die ich gleich behandeln möchte, weil es zusammenhängt. Was wir da als Lösung gefunden haben, ist, dass wir Seminare machen, die für andere, für alle relevant sind. Zum Beispiel war ich jetzt, wir haben damit angefangen, das steht bei Japataka Maharaj im Material drin, und ich wurde gefragt, was man da machen könnte, und bin dann eingeladen worden und habe einfach ein großes Seminar veranstaltet. Schwierige Fragen, zutreffende Antworten. Difficult questions, appropriate answers. Und das war also ein Thema, was alle interessiert. Es ging um Zweifel, um Krishna-Bewusstsein, eigene Zweifel, Zweifel von außen, also Fragen, zweifelnde Fragen von außen. Wirklich schwierige Fragen. Und die kamen also alle zusammen, alle Gruppen. Wir hatten eine riesen, große Halle für 500 Leute gemietet dafür, nicht? Und wir hatten dann das aufgesetzt. Und wir hatten es bewusst so eingerichtet, dass wir zusammen halt Kirtan gemacht haben. Und da habe ich für lange Zeit gesprochen, aber immer nur 45 Minuten auf einmal, wie in der Schule, und dann eine Pause von 15 Minuten, wo wir uns kennengelernt haben, Austausch gepflegt haben. War ziemlich diszipliniert, weil so viele da waren. Und da haben wir eigentlich gemerkt, dass das genau das ist, wo Jayapataka Maharaj drüber gesprochen hat, einfach Festivals zu machen oder irgendetwas zu machen, was für alle von Interesse ist, eben, aber auch für so einen Kreis von Leuten, die Krishna-Bewusstsein praktizieren. Eine Riesenfrage, die sich da auch ergeben hat, ist, viele der Bhakti-Sangha-Leute wollten gleich mit zum Tempel kommen. Warum? Weil die Tempel, die Bodhis, gar keine persönliche Atmosphäre hatten. Sie wurden da immer nur als Geldgeber betrachtet, in Zagreb. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber das war ein Riesenproblem, und wir fast zum so einem großen Tempel. Der Tempel war sehr beunruhigt, was ist das für eine Entwicklung? Die wollen nicht mehr zu uns kommen. Wir haben dann gesagt, also richtig ein Klärungsgespräch, ja, warum nicht? Oder wollen wir nicht fragen, wie kann der Tempel so attraktiv werden, dass die kommen wollen? Was wollen denn die Bhakti-Sangha-Leute vom Tempel? Und dann wurde bald klar, es geht eigentlich um zwei Dinge. Die wollen Krishna nice verehren, die Deity, und den Deities vielleicht Geschenke machen und irgendwie eine Beziehung zu den Deities haben. Und sie wollen auch neue Sachen verstehen lernen, die wichtig für ihr spirituelles Leben sind, die von Relevanz für sie sind. Aber die wollen nicht kommen und dann kommen sie und dann kommt irgend so einer und tut ein belangloses Gespräch mit ihnen anfangen, und dann werden sie um Geld gebeten, und dann, wenn der Kirtan losgeht, dann sind sie alle hinten, und vorne da ist so viele Devotees, die dann nur tanzen und dann so enthusiastisch tanzen, aber sie fühlen sich wie außen vorgestellt, und ja, werden jetzt der Tempel jetzt ist einfach umgestaltet. Es wird jetzt so gemacht, dass die auch kommen können und kommen wollen, und dass da was Interessantes für die ist. Wenn ich das nochmal sagen darf, mit der Bhakti-Sangha-Sache, das ist eine absolute Revolution unserer Bewegung. Unsere Bewegung wird auch sich verändern dadurch in vielen entscheidenden Fragen, denn plötzlich entsteht da etwas außerhalb der Tempel. Diese Bhakti-Sangha-Leute sind nicht weisungsgebunden den Eskon-Autoritäten gegenüber, denn von vornherein ist das Programm so eingerichtet, dass die, die sind nicht unterstehen nicht einem Tempelpräsidenten und so weiter. Trotzdem wollen wir, dass es als ISKCON-Bewegung unbedingt diese Devotees, das soll eine Bewegung sein, soll eine Sache sein. Also müssen wir uns fragen, was wollen die? Vielleicht werden die auch manches kritisieren, was wir tun. Was aus unseren Reihen auch angefangen wird zu sehen. Nicht? Wir haben ja im Augenblick für eine absolute Zeit, wo die Bewegung so steht und kratzt und den Kopf kratzt und zurückblickt, was ist in den letzten 25 Jahren, so wie lange es uns gibt, gewesen, und unsere Tage sind gezwungen, unsere Tage aufzunehmen und zu sehen, wo wir, wie wir weitergehen. Dieses Jahr trifft sich der GBC und das Hauptthema ist die Umstrukturierung des gesamten GBC-Bodies, weil der GBC in weiten Kreisen unserer Bewegung, ich spreche jetzt von Amerika, seine Relevanz verloren hat, denn 90% der Hare Krishna-Bewegung lebt außerhalb und fühlt sich nicht, und von Tempeln fühlt sich nicht der den ISKCON-Autoritäten gegenüber weisungsgebunden. Die haben eine finanzielle Unabhängigkeit und sorgen für ihre Familien und so weiter. Das sind wichtige Dinge, die besprechen. Deswegen dieses Bhakti Sangha ist, wir werden sehen, wenn wir, ich habe zwei Gefühle, ehrlich gesagt, dazu. Eins ist maßloser Enthusiasmus, denn ich habe etwas gefunden, wo ich denke, das ist die Zukunft. Ich sehe das aus Mahaprabhus und Prabhupas Aussagen diesbezüglich, sind unglaublich inspirierend. Dann ist es aber so, Kali Yuga wird auch stärker. Also, und mal sehen, mal sehen, wie es sein wird. Jagvataka Maharaj hat mir gerade geschrieben, der macht jetzt mit 3000 Bhaktisangha-Mitgliedern, die gehen den Parikram-Weg hinter der ISKCON, dem ISKCON-Parikram her. Die ISKCON-Parikram wird wahrscheinlich, Padayatra, wird wahrscheinlich so wieder 1000 Leute sein, mal sehen. Und dann kommen 3000 Assamesen und Burmesen und Bengalis hinterher. Nicht, man kann das nicht gleichzeitig sich verbinden, weil kannst du mit 1000 Leuten, ich frage mich, wie das gehen soll mit 3000 Leuten, aber die sind so enthusiastisch, die wollen also das auch machen und die kommen so, 3000 Leute, kannst du kaum was sehen, diese kleinen heiligen Places da in Bengal, aber das ist schon größer als unser eigenes Festival, das wird viel, viel größer noch werden. Aber wir sind hier auch nicht Bengalen. Wir sind hier Hamburg und haben die Fischköppe von Norddeutschland. Sorry.
Wir haben ja hier gar keinen Tempel, in dem Sinne ist das Problem. Aber ich habe vielleicht so gedacht, wenn man Sonntagsfest ist, nicht so viele Plätze hat, vielleicht, aber zum Beispiel Feiertag, dass man das immer klar. Und dann kann man das Raum nicht hören. Erscheinungstage, Feiertage und dann vielleicht auch mal Seminare, ne? Ab und zu.
Ja.
Dass man über bestimmte Themen, dass man wirklich mal Pujari einlädt und Pujari lernt oder jedenfalls. Auf alle Fälle Feiertage, die sollen auch noch gemeinsam organisiert werden.
Und wer macht das dann? Weil dann, es gibt ja keine Ansprechpersonen.
Doch, das machen wir, die Bhakti-Sangha-Leute, die übernehmen Verantwortung. Zum Beispiel würde sagen, wenn man schönes Feiertag ist, ja Radhastami. Nicht, das liegt oft in der Woche. Dann könnt ihr, trefft ihr euch mit denjenigen, die da, ja, man weiß ja, wer sich da so interessiert. Und dann übernehmen die Bhakti-Sanghis eben Verantwortung mit in der Organisation. Das ist nicht nur, wie es früher war, aber was sie alles machen müsste, oder jetzt Gaurachandra, ich weiß nicht, wie ich das, aber ich hoffe, ich komme nicht im Bereich rein, ich kenne das jetzt noch nicht genau, wie das in Hamburg läuft, also muss da immer vorsichtig sein, dass man alles dann auch richtig ausdrückt. Also, dass es nicht eine oder zwei Personen sind, sondern eben die alle mitgestalten. Deswegen ist es so wichtig, meines Erachtens, dass man eben von vornherein darauf Wert legt, dass jeder Initiative ergreift und jede Initiative, auch der gefordert wird. Und so, wir machen es jetzt so, in Heidelberg haben wir Gopunim, und dort werden wir es so machen, dass wir 2 Stunden einfach alle Gemeindemitglieder, alle Bhakti-Sanghis, lobpreisen werden für ihre Initiative. So denken wir, dass wir bekannt geben, übernimmt die Initiative. Nicht selbst die kleinen Schulkinder, wenn die, wir haben da ein paar, die so Passaren immer verteilen, die werden gepriesen werden. Und wenn die anderen sehen, die so kommen, oh ja, hier kann man ja mitmachen, oh ja, hier ist man ja gewünscht, hier ist ja die Initiative gefragt. Nicht? Das ist so, ohne darüber zu sprechen, fördern wir diese Initiative, und das werden die dann auch melden. In der Rijeka war ich jetzt, da haben wir eine Saal gemietet, die haben da so ein Programm, das heißt Once a Week, einmal die Woche. Einmal die Woche heißt, die gehen einmal die Woche raus, und das sind, wie viel war das? 300 Plätze, muss ich mal vorlesen. Wir haben es gemacht, alle belohnt und so weiter und so fort. Aber es ist ja nur einmal im Jahr. Zwischendurch denkt dann, weil ich wurde und man nichts mehr konnte von den Zahlen. Aber das musste gemacht werden, um die zu fördern. Feiertage finde ich sehr gut, dieser Vorschlag. Und die sollen alle mithelfen, das ist ganz, ganz wichtig. Überhaupt, Krishna-bewusst kann man nur werden, wenn man Initiative ergreift. Wenn man immer alles tut, weil jemand einem etwas sagt und so weiter, wird man vielleicht noch nicht das wichtigste Prinzip im spirituellen Leben anwenden, nämlich das Prinzip, dass man Svatantra ist. Svatantra ist die eigene Unabhängigkeit. Krishna liebt ganz bewusst, ich tue das jetzt für dich, Krishna. Das muss man ja lernen, Krishna-bewusst sein. Weil ich das tun möchte für dich, nicht weil ein liebenswerter Mensch mir das sagt. Ja.
Vielleicht können wir das ja in der Praxis in Hamburg so machen, dass die Gruppen halt untereinander insofern einfach wissen, so Friedvorkette haben oder sowas. Und dass man da vielleicht eine Gruppe nur organisiert und dann sagt man so, jeder macht irgendwas, jede Gruppe macht irgendwas.
Ich finde Telefonkette sehr, sehr gut. Überhaupt, wenn Sachen dann laufen, die Gemeinschaft, die von gemeinschaftlichem Interesse sind, sagen wir zum Beispiel Harinam, dass man sagt, wir machen einen Harinam. Nicht, dass man dann weiß, okay, ich rufe den und den an. Muss man aber sehen, muss man das kann man irgendwie ausklammbüßen, wie man das macht. Nämlich wenn der und der dann nicht da ist, der das dann weitergeben soll, dann, dass das nicht alles zusammenbricht sozusagen. Aber das ist ein organisatorisches Thema, was man machen kann. Gut, ich würde hier sagen, damit wir nicht allzu lange sind, dass wir hier jetzt uns den Passaren zuwenden, nicht, und dass dann die Votis auch rechtzeitig ins Bett kommen können. Ups, ist jemand noch ganz schön hungrig, würde ich sagen. Ach, den zweiarmigen, ja. Setz du dich doch mit Mira, das ist doch dein Thema. Zum zweiarmigen Krishna, ja. Wir können das ja so machen, wie haben wir es vor mit unserem Treffen, ich glaube morgen vormittags treffen wir uns und morgen
um 8 Uhr und am Donnerstag morgens ab 8 Uhr und am Donnerstagabend um 18 Uhr im Laden.
Ja. Bis später. Also genau, wir haben morgens, das ist vielleicht schwierig für die meisten von euch, morgens jetzt Mittwoch und Donnerstag und Donnerstagabend noch. Und da könnten wir über die zwei Linie von Krishna sprechen. Also wenn ihr nicht vorher erfahrt, schon das nach. Wir müssen ja auf der Fahrt. Ich meine, wir können es auch so machen, wir können jetzt gleich, ich kann dir gleich ein bisschen was dazu sagen. Und dann, wenn ich jetzt mal Passagen reinsinge. Was es da auch gibt, ist so Entwicklungsstufen in der Bhakti Sangha. Ihr kriegt das dann sicherlich alles.